Erstes Kapitel. Hoch. Hoch hinauf schraubte sich das Bein. Ein Stück Mensch dort oben am Himmel. Ein Belag aus Erde und ätzenden Dämpfen auf meiner Zunge. Stille brandete heran und erlosch mit dem schrillen Zirpen einer Grille in den Büschen am Rand der Dorflichtung. Man konnte sie nicht mehr sehen. Die Gestalt, die noch vor ein paar Augenblicken hinter einem Mann im Kampfanzug, grün gewellt wie ein chinesischer Dschungel, aus dem Musasa-Strauch gekommen war. Ich sah ihn sofort, diesen Mangel an Klugheit. Alle Dorfbewohner bei der Versammlung sahen ihn. Alle sahen die Verrücktheit. Nur meine Schwester Netzai sah sie nicht. Jetzt, Sekunden nach dem Krach, wie die Paukenschläge bei einer Beerdigung, gestampft von Netzais Schritten, stöhnten Mütter erleichtert auf, als die Babys auf ihrem Rücken heulten und mit den Armen fuchtelten. Die Mütter aus dem Dorf wiegten ihre in dünne, raue Handtücher gewickelten Kinder. Entsetzen und Erleichterung in ihre müden Gesichter geschnitzt. Halbmonde weißer Zähne schimmerten im Mondlicht. In der Dunkelheit flog Netzais Bein hoch hinauf. Von mir war etwas gefordert. Ich war ihre Schwester, ihre ältere Schwester. Aufgrund dieser Stellung wurde von mir die Tat gefordert, die sie beschützte. Wie elend mir war. Denn nichts stand in meiner Macht. Und sowohl die Machtlosigkeit als auch das Elend waren frustrierend. Und in meinem stillen Elend bebte meine Brust. Knochen hoben und senkten sich vibrierend, als würden sich die Sehnen meines Herzens spannen und als könnten sie sogar reißen. Und mir schien, als würde ich auf das sich drehende Bein springen und während es rotierte, darauf immer höher und weit wegfliegen. Ich wollte unbedingt weg. Aber der Mond war zu weit entfernt und unter mir waren weiße Fetzen, wo das Fleisch zerrissen war und der Knochen in dem berühmten Elfenbeinton schimmerte. Und die unten duckten sich und wenn sie nicht schnell genug waren, wurden sie mit Blut bespritzt. Dann folgte der Aufprall, wie bei einem Sturz. Und ich sah, dass das Bein auf ungelenke Weise in den kleineren Ästen eines Mutamba-Baums hing, den Fuß verhakt, lang wie die berüchtigte Frucht. Mai, unsere Mutter, fiel um. Sie stand nicht wieder auf. Und erneut wurde etwas von mir gefordert. Ich war die älteste Tochter, das älteste Kind, jetzt da zwei Brüder gestorben waren. Von mir wurde erwartet, angemessen zu handeln. Deswegen stand ich von dem Sambia-Tuch auf, das mitzubringen meine Mutter mich erinnert hatte. Ich bewegte mich langsam, drehte mich zuerst auf Knie und Hände wie eine alte Frau, hielt den Kopf gesenkt, um den Frieden zu finden, der mit Nichtsehen einhergeht. Die Art Frieden, über die ich in Kriegszeiten verfügte. Dann, als ich mich weiter von der Gruppe entfernt hatte, zu der ich gebracht worden war und der ich angehörte, stand ich auf. Mai lag noch immer auf dem Boden. Wieder besaß ich mit 16 nichts, was Mai wollte und brauchte. Es war alles zu viel für mich. Deshalb stand ich nur da und beobachtete sie, die Arme verschränkt, starr und darauf bedacht, distanziert zu bleiben. Und ich schaute auch nicht mehr hinauf in den Mutamba-Baum. Bald war es zu dunkel, um noch irgendetwas erkennen zu können. Es war da nur ein Schillern. Das schillernde Bein. Und die Frau auf dem Boden. Sie bildeten eine Achse, die mich festhielt wie die Pole einer Kraft. Sie fesselte mich, hinderte mich daran, loszulaufen und mich auf, ich weiß nicht was, hinzubewegen. Zu einer noch schrecklicheren Agonie. Mai stieß die Zunge in die glänzenden Flecken, wo sich Netzais Blut mit der Erde vermischte. Mai stöhnte. Netzai! Netzai! Sie krallte sich in den Boden und schob sich vorwärts wie eine Schlange. Die Achse, mit Mai als einem beweglichen Ende, verwandelte sich in ein veränderliches Dreieck, als ein Mann auf sie zuging. Es war der Mann, dem Netzai nicht hätte folgen sollen. Dessen Kampfanzug sich grün wellte wie ein chinesischer Dschungel. Er war der Genosse, der Guerilla, der große Bruder, der Mukoma, der erst gekommen war, als wir uns alle schon für die Murari eingefunden hatten. Die Versammlung bereits begonnen hatte und die Dorfbewohner berauscht gewesen waren, auf unschuldige Weise sagten sie, denn sie waren gezwungen zuzusehen, von der Präsenz des Bluts. Auch ihn wollte ich nicht ansehen. Und so hatte ich immer noch nichts, wohin ich hätte schauen können. Hinter ihm kam das Mädchen. Sie war es, die alle bemerkten mit einem Schütteln neidischer Missbilligung, weil sie sich mit einem Schnurren bewegte, als wäre sie, diese da, gerade gefüttert und gewaschen worden. Ihre Haut glänzte vor Öl. Sie war als erste zu der Versammlung gestoßen, nachdem wir uns alle gesetzt hatten. Aber vor der Züchtigung, die der Zweck der Murari war. Der Mann, der sich grün wählte, und das Mädchen mit dem reifen Fleisch standen Mai im Weg und blieben dort, als sie mit den Händen nach ihren Waden griff, um sich an ihnen vorbeizuziehen. Der Mann und das Mädchen hinderten Mai daran, ihre Tochter zu berühren. Deswegen sprang Mai auf, als wollte sie nach dem baumelnden Bein fassen, und sie zogen sie fort, diesmal grob. Der Mann hielt Mai fest und blickte mit gequälter Hilflosigkeit von der Zei im Gras und den Büschen jenseits meiner Sichtweite zu dem Mädchen neben ihm. Mai berührte Netzai also nicht, spürte ihre Tochter nicht. Und später hieß es, dass er gut gewesen, denn es hätte Netzais Lage verändern und die Blutung verstärken können. Der Mann hatte ein Gewehr geschultert, das mit dem Dschungel auf dem Stoff verschmolz. Die Waffe war nur ein Achselzucken von ihrem Gebrauch entfernt. Gerade nutzte sie ihm nichts, war keine Bedrohung für seinen Schmerz. Ich hatte Angst, dass er es sich jeden Moment anders überlegen und wütend auf seine Hilflosigkeit feuern könnte. Später hieß es, du hast es nie richtig gehört, als wäre Liebe kein schickliches Thema, über das man sprach, sondern nur Lust in anderen Kleidern. Es hieß, und ich hörte es viel später hier und da von Yari und Maisa Gonda und anderen Leuten im Dorf, und wenn Mai darüber sprach, wurde Liebe gewiss nie erwähnt. Es hieß, als er nach dem Krieg zu viel trank, habe er gesagt, dass er in beide verliebt gewesen sei. Netzai war seine erste Kriegsliebe, erwählt, als sie Satsa zu seinem Freiheitskämpferversteck brachte. Bald darauf beschloss sie, dass sie fort und über die Berge nach Mosambik gehen musste, denn ihre Aktivitäten waren von den Sicherheitskräften bemerkt worden. Aber alle wussten, auch wenn es diesen Krieg draußen gab, der sie rief, gab es einen anderen in ihr, der die Luft um sie vor Freude zum Schimmern und Funkeln brachte, wenn sie von diesem großen Bruder sprach. Das war, als sich der große Bruder das junge Mädchen Duziro nahm, und er liebte sie beide. Ein unsicherer und unentschlossener Genosse. Jetzt verhinderten er und Duziro, dass Mai ihre Tochter erreichte. Der Mukoma sagte uns nicht, wie erhofft, was wir tun sollten, und so standen wir wartend herum. Niemand konnte Baba Mukuru fragen, denn Baba Mukuru sprach nicht. Baba Mukuru konnte nichts sagen, weil er kaum mehr am Leben war. Und es fiel schwer, den Mann in Grün und seine Hilflosigkeit anzusehen, da wir alle wussten, dass Baba Mukuru tot wäre, wenn der Mann in dem Tuch von der Farbe eines chinesischen Dschungels ihn nicht gerettet hätte. Ja, Baba Mukurus Disziplinierung mit den Schamboks des Krieges war der Grund, warum unsere Füße an diesem Abend, an dem uns die Mondsichel mit Mangel an Licht verhöhnte, über die graue Erde geschlurft waren. Ich unter den nervösen Mädchen. Denn die Genossen hatten darauf bestanden, dass wir die Pulverisierung einer Person, das Zerfleischen eines Mannes bezeugten. Und wir alle zuckten ständig zusammen beim Auffrischen des Winds, beim Rascheln des Rocks einer Freundin, bei der Vielfarbigkeit der Nacht in den Schatten der Büsche. Wir waren zu Baba Mukurus Verhandlung gerufen worden. Er war, so lautete die Anklage, nicht gerade ein Kollaborateur, aber jemand, dessen Seele sich danach sehnte, mit den rhodesischen Besatzungskräften einig zu sein. Mutengisi. Die Leute im Dorf sagten, Baba Mukuru würde jede Unze seines eigenen Bluts für einen Tropfen Blut von jemand anderem verkaufen. Als Schülerin am Young Ladies College of the Sacred Heart, einer Schule, in der mich Baba Mukuru gegen den Wunsch meiner Mutter eingeschrieben hatte, war ich der Beweis für die zweifelhafte Einstellung meines Onkels. Denn warum entschied sich ein Mann für eine Schule, in der die Ausbildung des Kindes der Ausbildung überlegen war, die den Kindern anderer Leute zuteil wurde. Eine Schule, die im Gegensatz zu anderen Schulen in Gebieten, in denen die Guerillas für die Unabhängigkeit kämpften, nicht geschlossen werden sollte. Eine Schule nicht bevölkert von Menschen, die aussahen wie wir, sondern von Europäern. Um mir Loyalität einzubläuen, sollte ich die Bestrafung meines Onkels mit ansehen. Ich hatte nichts davon gewusst, als Baba Mukuru mit mir und meiner Tante Mai Godo ins Dorf gefahren war. Mein Onkel hatte ausweichend zu mir gesprochen und nur gesagt, dass er gerufen worden sei, dass er gedacht habe, ich solle ihn begleiten, weil das Dorf mein Zuhause sei und eine Versammlung stattfinden solle. Ich erinnere mich, dass ich mich nicht getraut hatte, das Schweigen meiner Tante mit einer Frage zu brechen. Es war das Ende der Maiferien in meinem zweiten Jahr auf dem Young Ladies College of the Sacred Heart. Ich hatte die Ferien in der Mission verbracht, mit der Ausrede, dass der Krieg an Heftigkeit zunahm, obwohl ich es tatsächlich nicht über mich brachte, dreimal im Jahr zum Wasserholen aus dem Fluss, zum Licht der flackernden Paraffinlampe und zu Satsa mit nur einer extrem kleinen Portion Soße zurückzukehren. Dazu kamen die ständigen Anspielungen meiner Mutter. »Oh, du Weko Chirungu, magst du noch Matumbu Tambuzai? Könnt ihr weißen Mufushwa mit Erdnussbutter essen?« Schließlich war da zudem die ständige Anspannung, nicht nach Netzais Kommen und Gehen fragen zu dürfen und auch so nichts darüber zu erfahren. Wenn man mit Weißen in die Schule ging und im Unterricht neben ihnen saß, würde man ihnen dann letztlich nicht doch etwas erzählen? Eines Tages würden die Weißen etwas über die Aktivitäten meiner Schwester herausfinden. »Schau nur, wie schrecklich er sich uns gegenüber verhält«, murrte Mai leise nachmittags im Zimmer des Hauses, in dem ich schlafen sollte, und meinte damit Baba Mukuru. Ich war gerade erst angekommen und wurde wie ein Gast in mein Quartier geführt. »Und diese deine Tante«, freute sich meine Mutter hämisch, »fährt einfach so mit ihm her. Glaubt sie etwa, dass sie zu einem seiner europäischen Treffen gekommen ist? Heute wird sie erleben, wie die Dinge hier im Dorf geregelt werden.« Verstümmelte Berichte. »Du fragst, und das ist, was du bekommst.« »Schrecklich, Mai?« »Was hat Baba Mukuru getan?« versuchte ich, wenn auch widerwillig, nachzuhaken. »Schau nur, was für einen Zaun Samungo um sein Haus aufgestellt hat«, rief sie voller Neid auf ihren Nachbarn. »Glaub bloß nicht, die Samungos, die die Arbeit, einen Job haben, hätten ihren armen Verwandten nicht geholfen. Sie haben geholfen. Sie haben die Samungos hier im Dorf mit dem Zaun sicherer gemacht, wegen all dem, was um uns herum passiert. Aber wir, deine Mutter und dein Vater, wir werden von Baba Mukuru der Schutzlosigkeit ausgeliefert, als wären wir Tiere im Wald, obwohl er so viel Geld hat. Glaub ja nicht, die Leute würden es nicht bemerken, Tabuzai. Die Leute sehen es. Sie fragen, wo die Leute alle ihre Sachen hintun, wenn niemand sieht, dass sie auch zu anderen Leuten ins Haus kommen.« »Was hat Mukoma gesagt?« wollte mein Vater wissen, als er zu meiner Mutter und mir kam, um mich formell zu begrüßen. Ich wiederholte die wenigen Informationen, die mir bekannt waren, dass Baba Mukuru bei einer Versammlung erwartet wurde und dass er meinte, ich sollte auch dabei sein. Mais Augen glänzten vor unterdrückter Befriedigung. »Ja, wir haben unsere eigenen Versammlungen«, intonierte sie. »Hier in Mambu Mutasas Land, in Sabuku Sigaukes Dorf, wissen wir, wie man sie abhält. Und die großen Brüder kennen uns«, fuhr sie aufgeregt und angeberisch fort. »Wir sind bekannt. Denk dran, Tambuzai. Und wir haben Versammlungen.« »Dein Onkel«, tadelte Baba, um Mai zum Schweigen zu bringen und zu verhindern, dass sie vor mir zu viel sagte. »Wie konnte er reisen, wo so viel passiert? Durch welches Loch hat er sich gezwängt, wo jede Seite wartet und glaubt, da ist Fleisch, wir holen es uns?« »Yavin Yama Yikugocha, Baya Wabaya.« Er begann, ein altes Kriegslied zu singen, das dieser Tage bei Fußballspielen in den Städten gegrölt wurde, blickte unruhig zu Mai in dem Versuch, humorvoll zu sein. Als ich durch unseren Hof schlenderte, war ich entspannt. Daran erinnere ich mich. Ich kam aus dem alten Haus mit 4 Zimmern, das Baba Mukuru anlässlich seiner Heirat gebaut hatte und später meiner Mutter und meinem Vater vermacht hatte, bevor er sein neues und imposanteres Haus baute. Mein altes Schlafzimmer war die runde Küche meiner Mutter, aber ich war jetzt zu alt und zu fein, um dort einquartiert zu werden. Den ganzen Nachmittag über saßen Baba Mukuru und mein Vater im neuen Wohnzimmer meines Onkels und Maiguru kochte Tee für sie, mit den Teeblättern, die sie mitgebracht hatte, und butterte und servierte das Brot, das sie in der Mission eingepackt hatte. Meine Mutter bereitete unser Abendessen vor, sodass sie sich außerhalb von Maigurus Sichtweite aufhielt und infolgedessen keinen Tee angeboten bekam und keinen Tee trank. Ich berührte dies, eine kaputte, umgefallene Schubkarre, von Wind und Regen durchlöchert wie Spitze, überprüfte das, die verbogene Achse eines Karrens. Dinge, die zerbrechen und nicht repariert werden können, weil die Kraft, die sie zusammengehalten hat, erloschen ist. Es war eine Überraschung zu sehen, wie wenig mich daran erinnerte, dass ich 12 Jahre meiner Kindheit hier verbracht hatte. In diesem Fehlen einer Verankerung schlenderte ich herum, hob einen halb entkernten Maiskolben auf und warf die Körner den Hühnern zu, als wäre nichts geschehen, gab mein Bestes, so zu tun, als wäre ein Treffen der Familienältesten in Kriegszeiten das gleiche wie ein Treffen in Friedenszeiten. Eine Hochzeit, ein neuer Wassertank, Brassen im Damm bei den Feldern. Ein Ereignis wurde geplant, um die Lebensbedingungen der Familie zu verbessern. »Junganitze, reiß dich zusammen«, riet mir Mai, als sie kurz vor Sonnenuntergang mit einem Teller Satsa und einer Tasse Sauermilch herauskam. »Vielleicht wäre es besser, wenn du nicht hier wärst, Hamuzai. Aber Wana Mukoma, die großen Brüder unserer Genossen, haben gesagt, dass man dabei sein muss.« Sie schaute mich nicht an, sondern in die Tasse, als würde sie einer älteren Person überreichen, deren Blick zu meiden der Anstand gebot. »Sie wollten, dass Baba Mukuru dich aus der Schule mitbringt, damit sie sicher sein können, dass du Bescheid weißt.« Ich nahm kleine Stücke Satsa und nippte an der Sauermilch, während Mai mich verächtlich beäugte und sagte, »Es ist schwierig, oder? Das Essen ist schwierig.« Ich trank einen großen, sauren Schluck, um nicht antworten zu müssen. Ich konnte ihr nicht sagen, was schwierig war. Es war nicht das Essen. Sie war es. Es war die schreckliche, begehrliche Leere in ihren Augen und dann das Funkeln, als sie Baba Mukurus Namen in Verbindung mit dem Zaun erwähnte. Es war das Nichts, auf dem sie stand, als stünde sie auf dem Gipfel ihres Lebens, von dem aus sie krallend etwas von den Männern anderer Frauen einsammeln wollte, wie zum Beispiel von Baba Mukuru. Ich schauderte, verschüttete die Sauermilch. Was konnte eine Frau so geizig und leer machen? Oh, wie wurde man nur zu so einer Person? »Reiß dich zusammen und besinn dich auf das, was draußen ist. Das wird helfen«, sagte meine Mutter, ihre Stimme so trocken wie die Hüllblätter von Mais. »Nimm ein Sambia-Tuch mit«, wies sie mich später an, als die Sonne unterging. Sie nahm Dambuzo, meinen kleinen Bruder, an der Hand und befahl mir, bei Rambanai zu bleiben, meiner anderen Schwester. »Euer Vater ist schon mit Baba Mukuru vorausgegangen.« »Baba Wenyu«, sagte sie, »euer Vater«, um klarzustellen, dass es unser Vater und nicht ihr Mann war, der beschlossen hatte, mit seinem Bruder, unserem Onkel, zu gehen. Ihre Augen glänzten wieder und sie zerrte unnötig an Dambuzos Hand. »Und selbstverständlich hat diese Frau Maiguru, die sich für ihresgleichen hält, entschieden, nicht auf uns zu warten, sondern mit ihnen zu gehen. Wir werden sehen, was sie sagt, wenn es vorbei ist. Also, Kinder, wir wollen nicht, dass geweint wird. Wegen nichts. Nicht, weil ihr Hunger habt oder weil ihr müde seid. Es wird nicht geweint.« Der helle Sand schimmerte unheimlich im schwachen Mondlicht, als wir aufbrachen. Im Hof der Samungus brannten keine Kerzen. »Leute, die essen und schlafen, bevor die Sonne untergeht. Das sind Verräter«, sagte Mai und schnaubte leise. »Kriechen ins Dunkle, wenn die Soldaten Ausgangssperre sagen. Haben Angst vor allem, wie die Kakerlaken.« Sie zerrte an Dambuzo, damit er sich beeilte. Die Kühe der Nachbarn waren in ihrem Kral und muten unglücklich, weil sie nicht lange genug auf der Weide gewesen waren. Ansonsten war es still im Hof, als würde er von Gespenstern bewohnt. Jenseits von uns, am Fuß des Hügels auf der anderen Straßenseite, flackerte ein rotes Glühen, als die letzte Satsa gekocht wurde, oder ein schwacher orangefarbener Schein besagte, dass noch eine Paraffinlampe brannte. Vielleicht las ein Schulkind. Bald erloschen auch diese Lichter, eins nach dem anderen. Nur die Mondsichel verströmte ihr wässriges Licht. Doch Mai ging schnell. Sie brauchte kein Licht, um den Weg zu finden. »Heute, Tambozai«, hauchte sie nahezu sanft, »darfst du keine Angst haben. Wenn du irgendjemandem auch nur ein kleines bisschen Angst zeigst, wird man dich fragen, wovor du Angst hast. Dann, Tambozai, hör mir gut zu, wird es vorbei sein für dich. Sie werden sagen, dass du Angst hast, weil du nicht aus freien Stücken gekommen bist, sondern von jemand geschickt worden bist, der nicht selbst kommen kann, weil er sich nicht traut, gesehen zu werden. Sie werden sagen, dass du Angst hast, weil dich die Unterdrücker geschickt haben.« Ich glaube, sie hätte anders gesprochen, wenn sie mich mehr für eine Verbündete gehalten hätte. Aber wahrscheinlich hatte Mai Angst vor diesem Mädchen, das jenseits von ihr in eine europäische Welt hineinwuchs. In Zeiten wie diesen ist es da eine Frage von Muskeln und Blut, von Wehen und Schmerz, eine Frage davon, aus welchem Bauch eine Person gekommen ist, die eine Frau für eine andere zu einer Mutter oder Tochter macht? Woher soll eine Tochter wissen, dass sie der Frau, die ihre Mutter ist, die angemessenen Gefühle entgegenbringt? Ja, es war schwierig zu wissen, was mit Mai zu tun, wie sie zu verstehen war. Ich glaubte, dass ich ihr Katzbuckeln hasste. Aber heute begreife ich, dass ich ihre Art des Katzbuckelns hasste. Wenn sie katzbuckelte, katzbuckelte sie nicht genug. Sie verwässerte es mit ihrer Gehässigkeit, dem hoffnungslosen Krallen ihrer kleinen, in die Enge getriebenen Seele an etwas, das über sie hinausging. Und wenn sie eine Seele hatte, war sie nicht groß genug. Sie war geschrumpft durch die Bitterkeit ihres Temperaments. Jedenfalls war ich eine Jugendliche, eine Intelligente, die ein Stipendium von den Nonnen des Young Ladies College of the Sacred Heart bekommen hatte. Das machte mich zu einer jungen Frau mit Zukunft. Was mich am meisten interessierte, war ich selbst und was aus mir werden würde. Man sieht den Widerspruch nicht, wenn sich die Brust der Uniform wölbt und dir die drei vernünftigen, elastischen BHs gebracht werden, die die Kleiderliste der Schule für ältere Schülerinnen vorschreibt. Wenn man jeden Monat zum Mond geht und weiß, dass man zwecks zukünftiger Entwicklung die Geheimnisse des Lebens und der Frau in sich trägt. Wenn man sich danach sehnt, zu seiner Mutter zu sagen, ich gebe dir ein Buch, sodass sie die 7. Klasse nachholen, dann die Hauptschule abschließen und schließlich das Zeugnis für die mittlere Reife erwerben kann, damit dort, wo die schwierige Arbeit eines wachsenden Lebens zu verrichten ist, der Garten gemeinsam bewirtschaftet werden kann. Nein, man sieht den Widerspruch nicht zwischen dem Erstaunen über die eigenen Vollmachten und der Bitte an Gott, einen selbst nicht wie die eigene Mutter werden zu lassen.